Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Mir geht's so, dass ich nicht genug Informationen von der Malizia und von Boris Herrmann kriegen kann. Wie läuft so eine Hochleistungsmaschine eigentlich ab? Und tun die wirklich Gutes für die Umwelt? Was haben die wissenschaftlich schon rausgefunden? Und über all das sprechen wir heute mit Cornelius Eich, dem Sustainability Manager von der Malizia. Cornelius, ihr habt gerade das Ocean Race hinter euch gebracht und ihr wurdet Vierte. Ich sag mal nur Vierte. Ist es ein bisschen unbefriedigend für euch auch?
Also sowohl als auch, ne? Also natürlich hätten uns gewünscht, dass wir irgendwie auf dem Podium enden. Das ist natürlich immer das Ziel, so ein Rennen möglichst erfolgreich zu absolvieren und dann auf dem Treppchen zu stehen. Aber es war auch für uns eine tolle Erfahrung und irgendwie auch ein großer Test. Also ich meine, wir haben uns ja, Tim, wir haben uns ja in Kiel das letzte Mal gesehen.
Genau, da waren wir zusammen auf der Bühne.
Ganz und, genau.
Ja, das war
und Wahnsinn. Insofern, da kamen ja noch ein paar andere Stops, wo ich dann auch dabei war. Und einfach dieses, so ein Rennen rund um Europa zu segeln, jetzt ja die zweite Edition, war schon für uns als Team eine tolle Erfahrung. Da lernt man unglaublich viel. Und für mich übrigens, ich bin nicht nur Sustainability Manager, wie es so schön heißt, sondern ich kümmere mich ja auch um die Partnerschaften. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen.
Genau.
Und deswegen war ich auch bei einigen Stops dabei. Aber um deine Frage zu beantworten, also auch die Seglerinnen und Seglerkonstellation jetzt in dem Rennen war ja auch neu. Das war auch eine besondere Erfahrung. Das wird ja auch das Team sein für das Ocean Race dann 2027. Also ein Test ja irgendwie so ein bisschen auch, um sich da besser kennenzulernen. Und auch ein gewisser Abschied natürlich auch von unserem Schiff. Für Boris, für uns als Team ganz besonders. Ich habe ja 2022 angefangen bei Team Malizia und genau da war ja dann auch die heiße Phase des Bootsbaus und insofern ist es für mich auch so wirklich ein emotionaler Abschied jetzt von diesem Schiff und aber auch eine Motivation jetzt weiterzumachen. Die neue Kampagne wird ja jetzt hochgefahren bis 2030 planen wir jetzt und insofern, nee, das war ein guter Abschluss, ein guter Auftakt für das, was jetzt kommt.
Ja, Boris erzählte mir, dass ihr mit dem Boot oder er halb zum Mond gesegelt ist. Und das finde ich schon, das ist schon Wahnsinn, oder? Ist ja nicht zu fassen, was diese Maschinen alles abkönnen, ne?
Ja, also das ist eine große Reichweite natürlich, die da abgesegelt wird. Team wie auch Solo, die Trainings mal rausgerechnet. Aber das ist schon natürlich auch eine symbolische Zahl, diese Distanz zum Mond. Übrigens, kennst du die Distanz zum Mond?
Nee.
Knapp 383.000 Kilometer ungefähr.
Also wir reden von von 200.000 Seemeilen, ne?
Ganz genau, ja. Mhm. Und das ist natürlich zum Abschluss, wenn man das sich mal so vorstellt, ne? Also der Moonshot, die Reise zum Mond, die Reise um die Welt, das ist so eine sehr symbolische Zahl natürlich. Und wir sind sehr stolz, dass wir natürlich auch dass dieses Schiff auch so gut mitgemacht hat. Ich meine, es ist ja auch entsprechend ja auch so gebaut worden, dass es ganz besonders diesen harschen Bedingungen im Südpolarmeer entspricht und da gut durchkommt. Natürlich haben wir da gegenüber anderen Teams, anderen Schiffen, bei leichten Winden und wenig Welle einen kleinen Nachteil. Das ist, glaube ich, auch bekannt mittlerweile. Das geht jetzt auch in gute Hände und ist wirklich ein SUV auf dem Wasser und Franziska Klepschik hat das ja jetzt dann übernommen oder wird das jetzt übernehmen. Das wird ja dann auch umgetauft, wird ja dann Eleven's Hours heißen und dann ja auch an der 11. Edition für die Vendée Globe dann auch an den Start wieder gehen. Ne?
Jetzt muss so ein Boot, um das auszuhalten, wahnsinnig stabil gebaut werden und gleichzeitig leicht sein. Und da bietet sich natürlich Carbonfaser an. Jetzt wissen wir aber alle, Carbon ist eigentlich nicht richtig umweltfreundlich. Also ganz im Gegenteil eigentlich. Wie vereinbart ihr das mit der Problematik? Also ihr sagt, a race we must win, also ein gegen die Umweltverschmutzung und Zerstörung und gleichzeitig fallen natürlich jetzt auch beim Bau Müllreste an, die müssen irgendwie verarbeitet oder recycelt werden oder wie auch immer. Wie macht ihr das? Wie bringt ihr das überein?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, viele da draußen und Zuhörerinnen und Zuhörer Aber auch die uns einfach verfolgen als Team, die kriegen das, glaube ich, gar nicht so mit, weil wir natürlich immer auf dem Wasser sind, dieses bunte Boot haben, da steht ganz eine ganz krasse Message drauf, a racing must win climate action now. Also damit ist natürlich zum einen das Rennen auf dem Wasser gemeint, der ganze sportliche Wettkampf und auf der anderen Seite natürlich unsere Klima- und Ozeanschutzmission, die das Ganze begleitet. Und insofern, natürlich, diese Schiffe sind alles Prototypen. Das sind alles Bauteile, die nicht einfach so im Einzelhandel, im DIY zu bekommen sind. Man muss aber natürlich auch sagen, es sind unzählige Komponenten und Schnittstellen, die da zusammenkommen. Mhm. Carbon hast du erwähnt als Baustoff. Ja, die Materialforschung ist halt noch nicht so weit, dass man jetzt Carbon im Sinne einer vergleichbaren Steifigkeit irgendwie ersetzen kann. Ne? Es gibt da verschiedene andere Komponenten, die wir ja auch auf der Malizia verbaut haben. Unter anderem ja auch ein deutsches Startup, Greenboards, die teilweise ja auch Flachsfaser da Komponenten verbaut haben. Aber man kann das eben nicht durchgehend einsetzen, dieses nachhaltigere Material oder 100% recycelbare Material, weil einfach die Steifigkeit, also die Festigkeit ist nicht gegeben. Und ich glaube, da sind ganz viele Industrien dran und Forschung, die man da noch braucht, um Carbon irgendwann zu ersetzen oder zumindest teilweise zu ersetzen oder so zu bauen, dass es eben nachhaltiger ist. Aber das ist aktuell einfach auf dem Markt der Möglichkeiten, ja, wenn man es mal so sagt, ist es noch nicht verfügbar. Wir versuchen natürlich Goldstandards zu setzen, jetzt nicht nur in der Außenhaut und der Hülle, sondern gerade innen drin zu optimieren. Und zum Beispiel haben wir jetzt von der Firma Molabo einen Elektromotor eingebaut. Wir sind das einzige Schiff, was so ein Ding gerade hat von den E-Mockers.
Super.
Setzen da, sage ich mal, so ein bisschen so einen Goldstandard und versuchen auch andere Teams zu ermutigen, das dem gleichzuziehen. Da tut man was für die deutsche Industrie, ist auch schön. Ja, also insofern, wir sind da dran. Das ist ein wichtiges Thema und auch alles hinter den Kulissen, Logistik und so weiter. Da spielt natürlich auch noch die Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle. Und da müssen wir wirklich auch als Teams zusammenarbeiten. Der jetzige Bootsbau ist ja zum Beispiel so eine Symbiose zwischen drei Teams, die drei Boote bauen und damit den gleichen Deckmold, den gleichen
Rumpf. Genau, die gleiche, schon mal eine Form muss nur gebaut werden.
Ganz genau. Und das ist schon mal, und natürlich hilft man sich gegenseitig, versucht auch Materialien wieder zu verwenden und so weiter. Also das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, als wenn man jetzt sagt, jeder dümpelt da vor sich selber hin und forscht und macht und treibt den Bootsbau
auf jeden
so
Fall
voran, sondern der Austausch und der Wissenstransfer, der dann auch stattfindet, führt natürlich auch irgendwann dann auch zu einer Nachhaltigkeitsstrategie allgemein.
Ja, ihr werdet oft mit der Formel 1 auch verglichen, einfach damit Menschen, die sich mit Segeln nicht so gut auskennen, da einen besseren Vergleich haben. Und auch in der Formel 1 wird oft gesagt, ihr fahrt mit Verbrennermotoren um den Kreis, das macht eigentlich keinen Sinn. Gleichzeitig ist da so viel Geld drin, dass natürlich genau solche Standards nach oben gepeitscht werden regelrecht, weil eben Geld investiert wird in Forschung, damit diese Autos leichter sind, zum Beispiel genau wie bei euren Booten, aber auch, dass irgendwann Materialien gefunden werden, die eben nicht so furchtbar umweltzerstörerisch sind, wie zum Beispiel Carbon eben, ne?
Ja, das ist auch richtig. Und ich glaube, man muss dem Ganzen noch was hinzufügen, nämlich unsere Klimakampagne und alles das, was wir sagen, onshore machen. Ja, also du hast vorhin auch die Zahl genannt, wie was abgesegelt wird an Kilometern und an Seemeilen. Das wird gesegelt, ne? Also insofern, da wird kein CO2 verbraucht oder so oder in die Luft geblasen. Also das ist wirklich 100% CO2-neutral. Das ist schon mal ein wichtiger Symbolwert. Aber, und das spielt eben rein auch in das, was wo wir auch hoffen, dass wir noch viel mehr Teams begeistern können und wo wir auch die verschiedenen Organisationen wie zum Beispiel auch IMOCA, also unsere Bootsklasse, oder aber auch das Ocean Race oder andere, die Vendée Globe ist ja auch eine eigene Organisation, dazu bewegen können, sich der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz, dem Meeresschutz zu verschreiben und dass da jeder in irgendeiner Weise einen Beitrag leistet. Unsere Kampagne ist ja, würde ich mal sagen, wirklich führend mit den Partnerschaften, die wir haben, mit den Projekten, die wir an Land mit unserem Partner vorantreiben. Ja. Jetzt ein zweites Schiff, was wir als Malizia betreiben, die Malizia Explorer, ein reines Forschungsschiff, Also auch Ozeanforschung ist ein wichtiger Bestandteil. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Wichtiger Bestandteil. Also dieser ganze, sage ich mal, Rattenschwanz, der sich da dranhängt an den ganzen sportlichen Wettbewerb und den, sage ich mal, den Glamour und die Begeisterung des Wettkampfs, das muss man natürlich auch noch mit reinrechnen. Und wenn man diese Rechnung, wenn man da mal einen Strich macht und mal unter der Latte guckt, was wir so bewegt haben, da können wir schon wirklich sehr stolz sein, auch was den Umwelt- und den Meeresschutz natürlich angeht. Ne?
Kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent der Zeit ihr mit Umweltdatensammlung verbringt? Also, weißt du, im Vergleich zu der ganzen Orga drumherum, den Rennen und so, wie viel Prozent fließen da wirklich in die Sammlung von Umweltdaten?
Also einen Prozentsatz kann ich dir vielleicht gar nicht nennen, weil wir sind ja ein großes Team und da gibt's immer wieder Überschneidungen auch zwischen den Ressorts, zwischen Boris, den Skippern, aber auch dem Tech-Team, die ja auch die Wartung zum Beispiel unseres Ocean Packs und so weiter übernehmen. Das kann ich dir in Prozenten gar nicht sagen, aber natürlich, sobald unsere Rennmaschine läuft, läuft auch gleichzeitig das Ocean Pack mit.
Genau.
Die Auswertung der Daten ist ja auch nochmal ein Thema. Das ist ja, oder die wissenschaftliche Interpretation, die dann sich noch dranhängt, die dauert ja teilweise ja auch Monate, wenn nicht sogar Jahre, um wirklich diese Daten dann auch wissenschaftlich auszulesen. Wir haben jetzt tatsächlich von der Malizia einen eigenen wissenschaftlichen Report dazu, der veröffentlicht worden ist in einem Fachmagazin. Da ging es da vor allem um die Modellierung von den Klimadaten im Südpolarmeer und das ist hier tatsächlich auch eine Anpassung geben musste seitens der Wissenschaft, die aufgrund dieser Evidenz oder dieser empirischen Daten Datenkollektion im Südpolarmeer ihre eigenen Klimamodelle anpassen mussten. Leider so, dass es ein bisschen negativ ausfällt. Das heißt nämlich, dass in bestimmten Meeresregionen CO2 sogar an die Atmosphäre abgegeben wird. Also dass es schon Sättigungsbereiche gibt in den Ozeanen, wo der Ozean eben so weit schon CO2 aufgenommen hat, dass er nicht mehr aufnehmen kann und entsprechend dann auch CO2 zurück in die Atmosphäre ausgast. Also das gibt's natürlich auch.
Nee, klar, ihr sammelt ja nur Daten. Ihr seid ja nicht dafür da, gute Daten zu sammeln.
Das ist so. Aber wie gesagt, also das sind ganz viele, sag ich mal, Aspekte und Bereiche, die in diesen unter dieses Thema fallen. Insofern kann ich eine Prozentsatz.
Okay, das ist sicherlich auch eine schwierige Frage, das in Prozenten auszurechnen. Also klar, keine Frage. Erzähl uns was zu diesem Ocean Pack. Was transportiert ihr da? Was werft ihr ins Meer? Und was bringt das genau?
Ja, also dieses Ocean Pack ist eigentlich, viele sagen, das ist ein Labor. Es ist in dem Sinne kein Labor, sondern es ist wirklich ein Messgerät. Ja, es hat, wie gesagt, Labor, die wissenschaftliche Arbeit kommt nachgeordnet. Es ist ein Device, wenn man so will, also ein Instrument, was angepasst eben für diese Rennboote so designt wurde, übrigens von der Firma Subsitec, kann man der Stelle auch mal nennen. Also wirklich toll, was die geleistet haben, jetzt in verschiedenen, über die Jahre hinweg, verschiedene Editionen, immer besser angepasst, immer filigraner, immer präziser, auch mit neuen Ozeandaten. Also es ist natürlich CO2, was wir messen. Es ist aber auch den Salzgehalt. Es ist der Sauerstoff. Es ist aber auch zum Beispiel die Wassertemperatur. Das ist natürlich alles Oberflächenwasser, was wir da messen. Also wir können nicht in die Tiefe gehen, aber dafür haben wir Bojen an Bord, sogenannte Argo-Floats zum Beispiel. Das sind Tauchroboter, die über Bord geworfen werden an bestimmten Koordinaten von unseren Seglerinnen und Seglern.
Und die auch nicht wieder eingesammelt werden, ne?
Ja, teilweise. Ja, das ist richtig. Also diese Teile, die tauchen ab in 2000 Meter Tiefe und alle 10 Tage tauchen wieder auf und senden die Daten und irgendwann ist halt der Akku leer. Und das ist schade, dass dann sinken die auf dem Meeresboden oder aber sie treiben irgendwo und können aber dann schon noch aufgelesen werden. Da steht dann eine Telefonnummer drauf. Teilweise werden die irgendwo dann an Land gespült und dann kann man die auch zurückbringen. Aber da auch ein Beispiel für Nachhaltigkeiten der Wissenschaft. Also da müssen wir natürlich auch mal ran, dass wir diese Floats so kollektiv auch wieder einsammeln können. Ich meine, die verschmutzen jetzt nicht extrem die Meere, da ist kein Plastik drin oder irgendwelche gefährlichen Gefahrstoffe, aber es ist natürlich eine Ressource, die wiederverwendet werden kann. Insofern, das ist auf jeden Fall ein Thema oder wird ein Thema, ja.
Was sammeln die dann für Daten? Also was kommt da an? Wer wertet das aus? Was haben wir davon?
Ja, also wenn man sich mal anguckt, was wir über die Ozeane und ich meine, wir reden hier über oder der Ozean, das hängt ja alles miteinander zusammen, 73% unseres Planetens, haben wir erschreckend wenig Informationen. Wenn man mal diese ganzen, sag ich mal, organischen oder anorganischen und chemischen Zusammensetzungen mal zusammennehmen, wissenschaftlich mal aufwerten, was ist eigentlich gesetztes oder bereits erkundetes Wissen, dann sind wir so bei 5-8%. Ja, also wir wissen 8% über unsere Ozeane Bescheid. Das ist erschreckend wenig. Ja. Und deswegen ist dann Bedarf. Das ist sozusagen das große Gap. Das ist die Lücke, die Wissenschaft braucht. Und dann kommt auch die Klimaforschung natürlich auch ins Spiel, weil wenn wir über so eine große Oberfläche und auch Volumen, es geht ja nicht nur um die Oberfläche, sondern ja auch die Ozeane sind ja bis zu 3800, 900 Meter im Durchschnitt tief. Geht es auch viel um die Wassersäule und um das Leben, was in der Wassersäule, aber auch dann am Boden ist, in der Tiefsee zum Beispiel. Und da ist ein großer Bedarf, einfach festzustellen, wie steht es um die Ozeane? Die regulieren unser Klima, sie nehmen über 25% unseres menschengemachten CO2s auf. Das ist festgestelltes Wissen. Das ist ein großer Anteil. Also sie regulieren ganz stark natürlich auch unser CO2-Budget. Und das ist wirklich eigentlich noch das Tragischere, über 93% der Wärmeenergie, also die durch den Klimawandel ja verursacht wird, die Wärmeenergie, die in der Atmosphäre gespeichert ist oder ja getrapped, also gefangen ist, die nicht abgestrahlt wird ins Weltall, wird von den Ozeanen aufgenommen. Und das ist natürlich eine große Problematik, weil irgendwann ist Schluss. Ja? Wo geht diese Energie hin? Und wir kennen alle das Beispiel Wasserkocher, ne, wie lange es dauert und wie viel Energie auch reinkommt in so einen Wasserkocher. Bei manchen springt auch mal die Sicherung raus, wenn da zu viele angeschlossen sind. Also diese Energie, die muss irgendwo hin. Und das ist sozusagen das, was wir messen und messen müssen, weil dann können wir nicht voraussagen, aber ungefähr eine Annäherung schaffen, wo dann Schluss ist und wo wir wirklich Tipping Points dann auch erreichen. Ne? Und ja. Dass wir uns auf dem Weg dahin befinden, das ist leider Kenntnis, das ist Wissensbestand. Ja.
Jetzt hast du dich als Sustainability Manager von Malizia natürlich extrem auch mit der Umweltproblematik allgemein auseinandergesetzt. Und ich mache das als Journalist auch ganz viel und mache mir immer mehr Sorgen und sehe einfach, es geht so richtig stark bergab. Wie geht's dir?
Also ich grundsätzlich bin ich bin ein Optimist natürlich.
Ja, bin ich auch, aber ich bin auch Realist.
Ja, das bin ich auch. Ich habe ja auch lange genug in der Politik gearbeitet und weiß auch, wie wichtig oder wie langsam auch die Mühlen der Politik mahlen, um Gesetze auf den Weg zu bringen, Regulierung auf den Weg zu bringen, die dann natürlich einen systemischen Effekt haben. Der Multilateralismus hat einen schlechten Stand. Aber, und das kann man jetzt wirklich seit ein paar Tagen wirklich mal auch in die Welt hinaus jubeln, dass wir die notwendige die notwendige Anzahl an Staaten jetzt zum Beispiel gefunden haben, die den Hochseevertrag ratifiziert haben. Also das heißt, es gibt einen internationalen UN-Vertrag, der die Hochsee, also alles, was außerhalb der Einflusszonen der Länder ist, 200 Seemeilen, ist ja Hochsee, dann gehört allen und niemanden. Und deswegen gibt es auch keine Verrechtlichung. Und da haben wir jetzt tatsächlich, weil Marokko unterzeichnet hat, seit ein paar Tagen eben diese kritische Anzahl erreicht. Das heißt, es kann in Kraft treten nächstes Jahr. Also es gibt auch viele Schritte nach vorn, auch wenn wir, glaube ich, häufig in den Nachrichten viele Schritte nach hinten lesen müssen. Aber ich glaube, dass die Natur am letzten Endes das Wort behalten wird und uns auch zeigen wird, wo es lang geht. Wir kommen aus der Natur. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir als Menschheit allgemein und gerade vielleicht nochmal insbesondere als Segler, die wir ja auch auf den Weltmeeren unterwegs sind und sozusagen mit den Elementen ringen und sie auch besser kennen müssen, weil wir letztendlich damit natürlich auch unsere Sicherheit an Bord und auf See ermöglichen, dass das zum Beispiel einen ganz großen symbolischen und kräftigen Wert hat, sowas auch in die Welt natürlich hinauszubringen und Menschen zu begeistern, dass die Natur eben nicht nur ein Playground ist für Wettkampf, sondern auch wirklich ein schützenswerter Ort. Das größte, der Ozean ist ja das größte Bio, wenn man so will, das Bioreservat, also die größte Zone, in der Lebewesen und Leben stattfindet. Mhm. Und insofern ist das eine wirklich wichtige Aufgabe, dass wir als Segelteams, und da beziehe ich wirklich alle ein, das ist nicht nur Imoca und Malizia, sondern wirklich auch Fahrtensegler, die sich eben drum bemühen, als Influencer zum Beispiel aufzutreten und an Orte hinzufahren und zu dokumentieren und zu erzählen. Also das ist mir ein großes Anliegen, das stimmt mich aber auch wirklich positiv und das ist auch die Resonanz, die wir als Team Malizia erhalten aus der Gesellschaft heraus.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du kommst aus der Politik. Ich weiß, dass du dir viele kritische Fragen natürlich anhören musst. Hat Malizia dich geholt, weil die wissen, du kannst draußen den Leuten vernünftig erklären, was ihr wirklich Gutes tut, weil viele ja sagen, okay, toll, dass sie Greta Thunberg nach Amerika gesegelt haben, um dann mit dem ganzen Team wieder zurückzufliegen, als Beispiel. Ja, bist du dafür geholt worden?
Also, das ist eine gute Frage, das musst du eigentlich Boris fragen.
Ja, traue ich mich nicht.
Der mich eingestellt hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen so beides gewesen. Also ich habe natürlich durch den Background, den ich ich habe ja die Institutionen mal komplett durchgeritten, von Staatsministerium, Bundestag hin zu Europaparlament und dann auch im Bereich der Wirtschaft für einen Verband gearbeitet lange Zeit. Und also insofern, ich kenne schon den Politikbetrieb, das ist bestimmt ein Vorteil, weil ich natürlich auch sehe, wir sind eine politische Kampagne, auch wenn wir uns natürlich parteipolitisch nicht festlegen, sondern wir sind themenpolitisch engagiert und wir wollen auch nicht belehren und auch niemanden irgendwie zu nahe treten. Ich glaube, diese Zeiten, dass wir irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden deuten und sagen, mach mal und tu mal und du musst aber heute irgendwie Bio einkaufen, das nicht.
Das funktioniert natürlich auch nicht.
Sondern wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen natürlich und auch durch die Projekte, die wir hochfahren mit unseren Partnern, nach Lösungen suchen. Das ist nicht immer nur von Erfolg gekrönt, aber wir sehen vielleicht eben die Symbolik, die eben Leute inspiriert und motiviert. Und das ist natürlich immer ein langsames Bohren dicker Bretter. Das ist übrigens ein Spruch, den man in der Politik häufig anwenden muss. Ja, es ist halt einfach wirklich ein langer Weg. Aber dadurch, dass wir eben so eine Resonanz haben und so eine weitreiche Reichweite haben, schaffen wir es natürlich auch viele, viele gesellschaftliche Milieus da anzusprechen und das auch länderübergreifend. Das ist ja auch das Schöne an unserem Sport, dass wir ja länderübergreifend unterwegs sind. Und ja, klar, ich meine, das ist natürlich, sieht auf dem Papier irgendwie komisch aus, sondern wenn man liest, Greta Thunberg segelt rüber und fliegt zurück. Klar, das ist, sag ich mal, da ist ein Widerspruch da, das sehe ich auch so, aber der Symbolwert ist ja eigentlich das, was von vornherein eigentlich markant darzustellen ist, nämlich, dass man klimaneutral Meere überqueren kann und dass es eben möglich ist. Und vor allem, wenn man jetzt mal sagt, Klimaneutralität in der Schifffahrt, das ist ja ein Thema, in dem ich mich ja auch sehr stark begeister und engagiere. Also, dass man zum Beispiel Windenergie, also sprich Segeltechnologie wieder einsetzt in der Schifffahrt. Ja, das ist ja auch eine Symbolik. Das wird jetzt vielleicht nicht hier die eierlegende Wollmilchsau sein für die Schifffahrt, aber dass man sie anschiebt und motiviert, auch wieder diese Technologie anzuwenden, das ist zum Beispiel auch ein Symbolwert und schafft auch das ein oder andere Projekt vielleicht und einfach um zu zeigen, es funktioniert auch. Ja. Und
auf jeden Fall, ja.
Sache der CEOs und der Entscheider, das weiterzutragen. Wir sind dann nur ein kleines Rädchen, aber wir versuchen schon mit Anspruch und auch mit Realismus daran zu gehen. Ja.
Mhm. Verzweifelst du nicht auch manchmal, wie langsam es dann eben doch geht, dass Meeresschutzzonen eingerichtet werden und so weiter? Also als Durchschnittsbürger denke ich manchmal, was machen die Politiker eigentlich? Warum machen die nicht mehr und erkennen nicht die Problematik?
Ja, also ich denke mal, das ist natürlich ein Prozess. Wie gesagt, wir haben jetzt die 60 Staaten zusammen. Übrigens, Deutschland wird hoffentlich dieses Jahr auch ratifizieren. Die EU hat ja schon ratifiziert, also den Hochseevertrag. Verklausuliert heißt er übrigens BBNJ, Beyond Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Also da geht es ganz stark um natürlich Artenvielfalt, den Schutz von Artenvielfalt auf der See.
Warte mal, ganz kurz, und Deutschland hat noch nicht unterschrieben?
Deutschland hat unterschrieben, also unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert.
Erklär mir mal, was das heißt, ratifiziert.
Naja, das heißt also, dass, dass es legal bindend wird, ja. Und dafür braucht man natürlich immer ein Parlament, was abstimmt. In Deutschland ist es ein bisschen komplizierter, weil es an ein Gesetz gebunden sein muss. Also man kann nicht einfach einen UN-Vertrag nehmen, wie den Hochseevertrag und sagen, jetzt Parlament, stimm mal ab, sondern das muss irgendeinen Eingang finden in nationale Gesetzgebung. Und ja, das ist halt so ein bisschen ein aufwendiger Prozess. Okay, ja. Aber ich hab die Infos, zumindest, dass es im Kabinett durch ist und dass es jetzt dann hoffentlich dieses Jahr noch im Parlament dann auch zur Abstimmung kommt. Und das ist ein wichtiger Schritt. 30% der Hochsee bis 2030. Wir sind aktuell bei circa 5% Meeresschutzgebieten.
Wahnsinn, ne? Ich meine,
ja, und wir haben doch einen weiten Weg zu gehen und das ist natürlich auch, man muss auch jetzt immer wieder Realist, wir haben China und die USA, die das noch nicht irgendwie in irgendeiner Weise unterschrieben oder auch ratifiziert haben.
Und auch nicht werden.
Das ist die Frage. Ja. Ich glaube immer noch, dass man den internationalen, dass der internationale Druck, wenn viele Staaten sich engagieren und sich auch multilateralen Gremien wieder zuwenden, und da, das ist bei allen Staaten so. Auch bei China ist es der Fall. Ja, es geht ja darum, dass bestimmte Bereiche dann geschützt werden, und da braucht man auch ganz stark die Wissenschaft, die dann eben die Evidenz herstellt, und Verträge werden schon auch eingehalten, auch von den Chinesen. Ja, das glaubt man immer nicht, aber
doch.
Der Antarktis-Vertrag, mal als Beispiel, der wurde unterzeichnet in der Zeit der heißesten Phase des Kalten Krieges, ja, also während in der Arktis oben Militärstationen gebaut worden sind, hat man den Antarktis-Vertrag aber hinbekommen, und das hat Ost wie West unterzeichnet. Ja, insofern muss man wirklich auch einfach dem Ganzen Zeit geben und sich langsam darauf zubewegen und nicht locker lassen. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich nicht entmutigen lässt. Und wie gesagt, wenn jetzt Deutschland dieses Jahr ratifiziert, das heißt wirklich legally binding, also wirklich den Gesetzgebungsprozess dann dazu anstößt, dann können wir wirklich mal anstoßen drauf. Und das ist wirklich ein wichtiger Player, Deutschland, auch wenn man meint, wir haben ja nicht so viel Küste, aber auch gerade Ostsee, Nordsee, da sind viele Meeresschutzthemen, und die Hochsee ohnehin, wenn es um Fischerei oder um Deepsea Mining, also Tiefseebergbau gibt. Also da sind viele Themen, wo wir natürlich auch dran sind, und da sind wir auch eng in Abstimmung auch mit Kabinettsmitgliedern, mit Parlamentariern und auch natürlich mit der Zivilgesellschaft.
Ja. Jetzt sehen wir, dass die Weltlage im Moment wirklich kompliziert und schwierig ist. Und das bringt mit sich, dass so Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit und sowas leicht hinten überfallen. Habt ihr eine Möglichkeit, euch und eure Themen dann trotzdem so ein bisschen in den Fokus zu bringen? Oder seid ihr da auch einfach nur ein sehr kleines Rädchen, was sich dem großen Rädchen anpassen muss?
Naja, also wenn du sagst international, das ist ein wichtiges Stichwort, weil nehmen wir mal das Ocean Race 2023, wo wir sechs Monate ein Rennen hatten um die Welt. Und ich hatte auch die Möglichkeit, natürlich an verschiedenen Stops auch dabei zu sein. Immer dann, wenn natürlich irgendwie Partner kommen, wenn wir eine Aktivierung haben, wenn wir aber auch unser Bildungsprogramm My Ocean Challenge zum Beispiel, wenn das dort Anwendung findet, lokal mit Schulen, mit Communities in Kontakt zu treten. Das ist ja auch so ein bisschen so der Style von Malizia, dass wir sind alles Netzwerker, und wir sind eigentlich ein großes, großes globales Netzwerk, und das bereichert unglaublich, weil das erweitert natürlich den Horizont, und wir kriegen unglaublich viel mit, was in einzelnen Ländern auch an Umweltschutzthemen an der Tagesordnung ist oder was auf die Tagesordnung muss. Und das ist, sage ich mal, da fühlen wir uns wirklich wohl, weil wir da direkt in den Austausch stehen können und auch Leute vernetzen können und natürlich auch starke Partner haben, die ein Interesse daran haben, auch über ihren eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Also wenn du das Stichwort gibst, internationale Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz, Meeresschutz, muss ich sagen, da gibt's eigentlich kaum was Besseres als so ein Ocean Race um die Welt, around the world, weil man eben ganz konkret eben in den einzelnen Ländern gezielt die sportliche Aufmerksamkeit bekommt und dann aber auch eben die eigenen wirklich Herzensangelegenheiten dort platzieren kann.
Mhm. Wir kommen noch einmal zum Abschluss zurück auf das neue Boot. Hätte man das nicht auch in zum Beispiel recycelbarem Alu bauen können? Also ich war gerade auf dem Yachting Festival in Cannes, und da gibt es so ein Boot und es geht irgendwie auch. Weißt du, das wäre vielleicht so ein Zeichen gewesen, dass man der ganzen Klasse sagt, ey, das geht so nicht mehr. Die neuen Boote müssen vielleicht wirklich noch umweltfreundlicher gebaut werden. Oder sagst du, nee, das haut nicht hin, das hält halt nicht.
Naja, gut, also Ich bin kein Bootsbauer. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, Materialien zu verwenden. Alu ist natürlich, hat Vor- wie Nachteile, genauso wie GFK ja auch und Carbon. Nochmal, also diese Boote sind Bedingungen ausgesetzt, von denen, und natürlich auch müssen sie leicht sein, schnell sein. Und das sind auch Anforderungen, sonst wäre es ja kein Rennboot.
Ja, nee, klar.
Das sind natürlich auch Anforderungen, die wir entsprechen müssen. Also man muss das ist immer eine Gratwanderung, da gebe ich dir recht. Aber ich bin gespannt, was sich und die Innovationszyklen, das ist eben das Interessante, die Innovationszyklen für diese Schiffe werden immer kürzer. Man kann fast sagen, so alle 4 Jahre, alle einmal Vendée Globe durch, kommt schon irgendwie eine neue Generation Schiffsbau dazu. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein enormer Ressourcenaufwand, Kostenaufwand.
Gleichzeitig ist es ja auch immer total faszinierend, begeisternd, was technisch eben wächst.
Ja, und auch diese Erfahrung, es werden ja auch immer mehr Leute, die da jetzt mitsegeln, 40 Teams, und die Erfahrung, die auch mitbringen und sagen so, ich habe die und die Erfahrung gemacht oder die und die Daten, es wird ja auch immer mehr KI und Datenanalyse betrieben, was im Boot verbaut wird, Sensorik, also es ist nicht nur die Daten, die wir im Ozean sammeln, sondern die Daten auch über das eigene Schiff, die wertvoll sind und die natürlich auch diesen Innovationszyklus eben befeuern. Also nochmal, ich gehe da, muss ich sagen, also wirklich mit Begeisterung auch immer rein, wenn wir da in diesem Werftsgelände sind und was so alles technisch da jetzt auch möglich ist. Ich würde mal ein Fragezeichen machen, ob es in den nächsten Jahren, was das Material angeht, eine große Revolution gibt. Also es wird nach wie vor carbonlastig sein, aber Alu sei jetzt mal nicht ausgeschlossen. Es gab ja auch mal Ideen, mal wieder ein Holz-Imoka zu bauen.
Ja, weiß nicht,
ob das verfolgt worden ist. Und vor allem, ich glaube, auf die Foils kann so ein Schiff dann nicht. Aber ja, also ich bin gespannt. Und wir unterhalten uns natürlich auch mit vielen anderen Teams und Werften. Und wer sich da sonst so tummelt in Lorient, das ist ja auch nicht ohne Grund, nennt man ja Lorient das Mekka des Bootsbaus und des Segelsports, weil eben dort ein Team und ein Supplier und eine Werft nach der anderen steht. Und da ist natürlich ein reger Austausch zu diesen Innovationsteams natürlich auch da.
Zum Schluss eine Frage zu dir. Empfindest du deinen Job auch als anstrengend, weil du eben so schwierige Fragen von so Typen wie mir beantworten musst? Oder sagst du, ja, gehört halt dazu, aber der Rest ist natürlich wahnsinnig faszinierend?
Nein, mir macht es ja auch unheimlich Spaß, weil diese großen Fragen natürlich, die stellen wir uns natürlich alle, und wir gucken alle wir leben alle in spannenden Zeiten.
Ja.
Ich glaube, das ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen tagesabhängig, wo jetzt gerade so das Priming, das Framing und die Agenda gerade ist. Es ist natürlich gerade leider alles sehr geopolitiklastig und kriegslastig. Das ist ein großes Drama, weil ich glaube, als Menschheit haben wir wirklich die große Aufgabe, diesen Planeten in irgendeiner Weise zu erhalten. Und das sind alle Länder und alle Nationen und Völker und wer hier sonst noch auf der Welt rumfliegt und rumläuft, das ist alles ein großes Ökosystem, und wir sind dem verpflichtet, dem gegenüber, und dem habe ich mich auch verschrieben. Also ich habe ganz bewusst auch diesen Politikbetrieb in Brüssel und Berlin und so den Rücken gekehrt, weil ich einfach auch anpacken wollte und ich nicht mehr nur noch irgendwie stillsitzen konnte im Büro und E-Mails klicken konnte. Das ist auch alles wichtig. Da muss es auch Leute geben, die das machen. Aber ich wollte wirklich auch anpacken und gerade solche Projekte anschieben. Und das war so die große, große intrinsische Motivation, als ich damals, ich erinnere mich noch, wenn ich es noch erzählen darf, als kleine Anekdote.
Klar.
Ich saß da vorm PC, ich habe jeden Tag so ein Morning Briefing, so ein Politico, ne? Kennen wir ja aus Berlin, aus Brüssel. So, dann liest man das alles durch, und irgendwann, eines Tages war dann ein Bild von einem Wal, der gestrandet ist in Ostende, das ist an der belgischen Küste. Das hat mich emotional so berührt, dieses Bild zu sehen. Und da habe ich wirklich gemeint, also ich möchte dahin, ich möchte irgendwie verstehen, warum sowas passiert. Ich möchte mich so dem, habe mich so diesem Ozean einfach zugewendet und das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich mich gefragt, so jetzt sitze ich hier, es ist 9.30 Uhr und die ersten E-Mails kommen rein und da draußen passieren solche Dinge und da ist so ein großer blauer Ozean vor der Haustür und eigentlich wissen wir so wenig darum und kümmern uns auch nicht. Also, je mehr wir darüber in Erfahrung bringen, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, je mehr Wissen wir dazu bekommen, desto mehr verstehen wir, desto mehr können wir auch es respektieren, es darüber lernen und Leute begeistern. Und ich glaube, das ist so wirklich, dem habe ich mich verpflichtet, das ist die Aufgabe, die ich ganz stark wie eine Monstranz auch immer vor mich hertrage, Leute abzuholen zu diesen Themen und mit einer Bescheidenheit natürlich. Wie gesagt, wir wollen nicht belehren, sondern wir wollen Zugänge schaffen und eine Plattform sein für Projekte, für Kinder mit unserem Programm, Bildungsprogramm, für Erwachsene, aber auch für die Politik natürlich, da auch Empfehlungen abzugeben.
Und mit Begeisterung schafft man eben auch eine riesige Energiemasse, dass sich etwas bewegt. Also Begeisterung schaffen ist fast das Wichtigste, damit überhaupt was passiert. Denn ohne Begeisterung bewegt da kein Mensch seinen Hintern aus dem Büro.
Absolut, ja. Und Sport ist dann natürlich ein toller Trigger.
Genau.
Das ist ein Hingucker und deswegen lässt sich das wunderbar verbinden. Und da hoffe ich, dass da noch viele, viele weitere Segelteams sich dem auch verpflichten, da eine Kampagne hochfahren. Wir sind auch immer offen für Wissensaustausch, für gute Tipps. Und ist natürlich nicht immer leicht, sage ich mal, einen Sponsor zu finden. Also gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen, das ist wirklich auch ein Knochenjob und viel Arbeit. Aber es macht auch sehr viel Spaß, weil wir eben in der Partnerschaft eben auch nicht nur ein Logo aufs Segel packen, sondern wirklich auch an konkreten Projekten arbeiten. Und das ist wirklich, da sehe ich auch eine große Dankbarkeit auch bei unseren Partnern, wenn wir da was hochgezogen haben, was geschafft haben, was uns wirklich auch verbindet, was personalisiert ist als Partnerschaft. Das ist natürlich sehr, 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 sehr beeindruckend dann auch.
Cornelius, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr noch mehr erklärt, was ihr für die Umwelt tut, dass ihr nicht nur mit Carbon-Monstern über die Meere fahrt, sondern wirklich versucht, Begeisterung zu schaffen, Daten zu sammeln und am Ende diesen Planeten dann doch ein bisschen gesünder halten.
Ja, vielen Dank, Tim. Und 29. Juni nächsten Jahres ist es ja soweit. Dann kommt unser neues Schiff ins Wasser. Und du bist natürlich herzlich eingeladen, dann auch dem beizuwohnen in Lorient.
Wow, danke. Ich komm. Dann machen wir den nächsten Podcast.
Alles klar, Tim.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.